Ich weiß doch nicht als Autor, wie sich meine Geschichte entwickelt. Man sollte den Titel eines Buches erfinden, bevor man den Inhalt kennt. Der Inhalt ist ja auch teilweise Geheimsache, gerade wenn es um Kriminalistik geht. Wenn der Mülheimer Musiker, Zeichner, Regisseur, Schauspieler und Komiker Helge Schneider auch noch Kriminalromane schreibt, dann folgen diese nicht den bekannten Genrespielregeln. Eigentlich folgen sie überhaupt keinen Spielregeln, sondern sind bestimmt von Sprüngen, Transformationen, Träumen und kleinen Vignetten vor der Tapete einer Kriminalgeschichte. Kann Literatur improvisiert werden? Kann sie wie Jazz funktionieren? Laut Lektor und Verleger Helge Malchow hat Schneider seine Texte immer häppchenweise geliefert und sie lesen sich auch tatsächlich wie das Ergebnis eines Cut-Ups oder der surrealistischen Methode des Cadavre Exquis. Logik, Sinne und Chronologie werden verwischt, während der wilde, hypervirile Star-Kommissar Schneider Mordfälle aufklärt oder zumindest Dinge tut, die mit Kriminalistik in loser Beziehung stehen. Manchmal, auch nicht immer. Von der Kommissar-Schneider-Reihe gibt es mittlerweile 7 Teile. Die letzte namens Stepptanz ist 2023 erschienen. Wir haben die ersten beiden namens Zieh dich aus, du Althippe von 1994 und Das scharlachrote Kampfhuhn, Kommissar Schneiders letzter Fall von 1995, gelesen. Und wir sind Finn Benkert
und Lukas Balentschik. Und dieser Podcast ist 1A. Auch die sanitären Anlagen kann ich an dieser Stelle schon mal versichern.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Situation aus der Helge-Schneider-Welt. Oder ein tolles Restaurant, aber die Toiletten funktionieren irgendwie nicht so richtig und dann muss man auch mal diversem Restaurantpersonal auf die Fresse hauen. Finn, wie geht's dir denn mit Helge Schneider und seinem Gesamtwerk? Weil ich habe ja schon das Gefühl, das ist ein im weitesten Sinne Künstler, den man nicht so klar einer Kategorie zuordnen kann und bei dem Literatur definitiv nicht das Erste ist, woran man denkt.
Also Helge Schneider ist ein Künstler, der auf jeden Fall schon auf dem Grundschulhof rumgereicht wurde, mit eben Hits wie Katze, Klo und Sommersonne, Kaktus und allen weiteren, ohne dass wir als Kinder, das ist glaube ich auch so die Standard-Helge Schneider-Rezeptionserzählweise, natürlich wirklich verstanden hätten, was genau in diesen Liedern eigentlich passiert. Ich habe dann die Filme alle mal gesehen. Ich glaube vor allem, weil ich so fasziniert davon war, dass es ja wirklich entweder auf komplette Ablehnung oder große Liebe trifft. Und finde da die Praxis Dr. Hasenbein wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, bleibt bis heute auch so, weil vielleicht diese totale Verweigerung da fast am besten funktioniert. Und war sehr gespannt, als du vorgeschlagen hast, seine ersten beiden Kriminalromane zu lesen, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie das Konzept Helge Schneider in lyrischer Form, in prosaischer Form funktionieren könnte. Sonst hast du, denke ich, aber mehr Berührung mit ihm, weil du ja auch gerade ein Cuts-Special zum filmischen Werk von Schneider aufgenommen hast. Bei mir beschränkt sich das vor allem auf das Schauen aller Filme, die ich in meinem Leben irgendwie irgendwann mal gesehen habe. Ein paar der Hits und ein bisschen seiner, sag ich mal, Jazz-Interpretation, die ich dann bei Auftritten mitgehört habe, die mir fast am besten gefallen.
Ja, mein erster Kontakt war überraschenderweise zum einen das, was du auch beschreibst, so diese Schulhofsituation. Ich weiß noch, dass es mein Klassenkamerade Max war, der nicht das Katzeklo, sondern Käsebrot ist ein gutes Brot und vor allen Dingen Tu mal lieber die Möhrchen gesungen hat, der so eine Passage über Marihuana hat und dazu hat dann mein Klassenkamerad so einen seltsamen Ententanz aufgeführt. Aber es ist auch ein Teil dieses mysteriösen Genres, das es für mich gibt, Bücher, die ich irgendwann aus dem Bücherregal meiner Eltern gezogen habe, die ich gelesen habe, aber eigentlich nicht so richtig verstanden habe. Dazu zählt die Biografie von Groucho Marx, die ich irgendwie früh als Kind gelesen habe und eben auch Zieh dich aus, du alte Hippe, das mich damals als Kind/Teenager irgendwo in dieser Übergangsphase völlig irritiert hat, weil es ja nun wirklich keiner Ordnung folgt. Ich war auch damals noch nicht so besonders stark mit dem Krimi-Genre vertraut. Das bin ich ehrlich gesagt bis heute nicht. Ich bin kein großer Krimi-Leser, aber entdecke dann doch hier und da auch die literarischen Vorzüge dieser spezifischen Spielart, aber vor allen Dingen diese endlose Sammlung von Brüchen und vor allen Dingen von Ausbrüchen, denn es sind ja Bücher, die auch immer wieder so merkwürdige Gewaltakte enthalten. Das hat mich total irritiert und ich glaube nicht auf eine gute Art und Weise. Es hat mich auf jeden Fall jetzt nicht direkt zu Helge Schneider gezogen, sondern ich war lange irgendwie auf so einem Sicherheitsabstand, weil mir nicht ganz geheuer war vor diesen seltsamen Eskalationen, die da aus dem Nichts kommen. Ging's dir denn jetzt? Wir haben diese ersten beiden Romane gelesen. Ich habe mir dafür diesen Sammelband Arschfall klebt der Mond am Fenster gekauft mit den ersten 4 Romanen, aber bis jetzt habe ich nur die ersten 2 gelesen. Ging's dir jetzt gänzlich anders? Ist das für dich ein komplett anderer Teil seines Werks oder fließt das sehr organisch aus dem, was er sonst so gemacht hat?
Ich habe auch hier das Gefühl, dass dieses professionelle Dilettantieren, das glaube ich in einer EPD-Filmrezension zu Neil Baxter, also zum ersten Neil Schneider-Film, etwas länger ausgeführt wurde, auch hier probiert wird. Das ist irgendwie so ein bisschen Literatur als Improvisation. Man weiß nie, wo der eine Satz, wo ein der nächste Satz hinbringen kann. Das hat beim ersten Buch bei Zieh dich aus, du alte Hippe, für mich fast gar nicht funktioniert. Dann beim scharlachroten Kampfhuhn irgendwie schon besser. Da habe ich mich dabei ertappt, dass ich tatsächlich auch ein paar Mal geschmunzelt habe beim Lesen. Und dann habe ich mir eine auf YouTube archivierte Sendung aus dem Jahre 1994 angehört, in der Helge Schneider für den WDR Zieh dich aus, du alte Hippe einliest, aber selber am wenigsten Lust, sage ich mal, auf dieses Format Vorlesung hat. Und diese Dreifaltigkeit des Medienkonsums hat mir dann das Werk so ein bisschen erschlossen. Ich würde auch fast sagen, wer sich den Kriminalroman von Schneider nähern möchte, der sollte sich wirklich mal diese Aufzeichnung vom WDR anhören. Denn plötzlich funktionieren Dinge, die für mich auf der reinen Textform nicht funktioniert haben. Einfach dadurch, dass Schneider mit seinem stimmlichen Talent diese Sachen vorträgt. Wie ging's dir?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Komik, dass der Witz von Helge Schneider immer sehr stark an seine spezifische Identität gebunden ist. Dass es schon darum geht, wie er etwas sagt, wie er sich bewegt. Der Witz ist selten besonders elaboriert ausgearbeitet. Es ist kein erzählter Witz im Sinn von, hier sind 3 besondere Strukturen und dann am Ende eine Überraschung, sondern es geht schon darum, dass er da ist, dass er verkörpert, und das fehlt natürlich irgendwie beim Roman. Und ich muss sagen, dieses Gefühl von Irritation, das ich als Kind oder Teenager hatte, das ist nicht ganz weg. Das sind Bücher, die lassen einem sehr wenig festen Boden, die sind sehr stolz auf die Tatsache, dass sie eben so sprunghaft und erratisch sind. Sie haben für mich auch immer irgendwie was Hektisches, was Kurzatmiges, das auch, glaube ich, vom Präsens, in dem sie durchgängig geschrieben sind, total verstärkt wird, weil man immer das Gefühl hat, man hechelt so von Szene zu Szene, dauernd diese Registerwechsel, dauernd so ganz frequente Wechsel von Ort, von Szenario, auch von Genre. Man kann ganz klar die einzelnen Versatzstücke des Genres Kriminalroman, Agentenroman, auch irgendwie so ein bisschen James-Bond-Parodie erkennen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist natürlich eine Persiflage, das ist natürlich eine Parodie, das ist natürlich eine Hommage, sondern ich habe immer das Gefühl, das ist nur so ein Vorwand, wie so ein Videohintergrund oder so ein Greenscreen, wo jemand das Detektivbüro angemacht hat, und es wechselt so schnell und so regelmäßig, dass man findet sehr wenig sicheren Stand in diesen Büchern. Und das ist für mich der Vorteil und der Nachteil des Buchs.
Ich habe zumindest das Gefühl, dass, werde ich mir auch den Film Im Wendekreis der Eidechse, den 2013er Kinofilm von Helge Schneider, angesehen habe, dass er zumindest, wie es ja der klassische Parodist auch möchte, wenn wir kurz mal bei diesem Vorzeichen bleiben, uns hier vielleicht auf etwas hinweisen möchte bei diesen sehr maskulinen Detektivfiguren. Denn die, das hast du schon erwähnt, es gibt da immer diese sehr krassen Gewaltexzesse, die sich häufig auch gegen Unschuldige richten, gegen Schwächere, gegen Frauen, gegen Kellner, gegen Kinder, aus sehr nichtigen Gründen. Ich erzählte ja bereits, dass ich recht viel Raymond Chandler gelesen habe in letzter Zeit. Und ich war doch auch überrascht, wie häufig Philip Marlowe Leuten erstmal eins auf die Gusche haut, um mal hier im Schneiders Sprachjargon zu bleiben. Und wie wenig diese Romane das problematisieren. Das meine ich jetzt nicht mal aus so einer 2026er Perspektive. Ich war grundsätzlich einfach überrascht und habe mich gefragt, ob man das damals so gemacht hat oder ob das schon damals als etwas merkwürdig angesehen wurde. Die Humphrey Bogart-Filme haben das ja sehr zurückgefahren, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, dass Schneider, der vor allem in den Romanen und auch im Wendekreis der Eidechse diesen Kommissar Schneider eben wirklich zu einem brutalen Grobian, der fast gefährlicher ist als die Verbrecher, die er jagt, anlegt, dass er da schon auf ein bisschen was hinweisen möchte. Das war so auf jeden Fall einer der Bausteine, die ich mir zurechtgelegt habe. Oder einer der Sachen, an denen ich mich langhangeln konnte. Denn ich denke, über das Verhalten oder die Rolle von Frauen in diesem Roman wird auch noch zu reden sein. Das funktioniert zumindest alle noch mit so einer Genre-Parodie-Oberbrille.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Element. Wenn man sich so die Biografie von Schneider anguckt, dann beschreibt er sich oft auch irgendwie als klein und hat sich nie groß genug gefühlt und er hatte Irritation dadurch, dass er einen vermeintlich weiblichen Vornamen hatte und ist dafür ausgelacht worden und hatte auch Eltern, die ihre eigene körperliche Behinderung vor den Menschen auch stark versteckt haben. Und ich habe schon auch das Gefühl, das ist so eine Parodie an den Menschen, die eben Stärke und Dominanz zu sehr nach außen tragen. Es gibt ein Interview, wo er erzählt, er möchte keine Schadenfreude in seiner Komödie haben. Er möchte sich nicht über jemanden lustig machen. Er möchte Leute nicht erniedrigen. Und wenn hier jemand getroffen wird, dann am ehesten schon diese Kommissar Schneider-Figur selbst. Oder das ist schon auch ein eitler Popanz, der ist lächerlich. Und das Interessante finde ich irgendwie, dass sich alle seine Begabung, seine Talente nie so richtig aus dem Plot erschließen, sondern sie werden so behauptet. Ich finde, was ganz interessant an diesem Roman ist, eins der stilistischen Mittel, das mir aufgefallen ist, es ist definitiv so tell, don't show. Ganz oft wird gesagt so, oh, er ist der Allerbeste und der Tollste und jeder liebt ihn und die Realität fühlt sich dann doch irgendwie anders an. Es gibt zwar auch Bewunderer, aber er geht öfter davon aus, dass er jetzt Autogramme geben soll, als dass er wirklich Autogramme geben muss und so. Und wir haben schon, finde ich, oft das Gefühl, es ist irgendeine Diskrepanz zwischen der Perspektive, die wir hier haben und was auch immer die Realität in diesem Zusammenhang ist. Ich finde, man bekommt sehr wenig Realität zu erhaschen und wenn, dann besteht die daraus, dass natürlich hier viel der Ruhrpott da ist. Er kommt natürlich aus Mülheim an der Ruhr, es wird Ruhrdeutsch gesprochen und wenn irgendwie etwas erdend ist, dann sind das immer so diese Familienszenen, dann ist das das Zusammensitzen mit der Ehefrau, dann sind das bestimmte Formulierungen. Da ist so das letzte Rest, das letzte Mühe, so sozialer Realismus zu finden im Ruhrdeutsch und in, sagen wir, dem muffigen, spießigen der bundesdeutschen Wirklichkeit. Ansonsten ist das ein Buch, das ja wirklich in jedes Register kann, das in den Abenteuer, in den Action, in den Horrorfilm wechseln kann, ohne große Mühe.
Es hilft, denke ich, sicherlich, wenn das nicht der erste Schritt im Werke Helge Schneiders Werk ist, jetzt für einen als Rezipienten. Also ich glaube, es hilft schon mal, vor allem in die Filme reingeschaut zu haben, weil ich eben den Wendekreis-Film vor der Lektüre der beiden Romane nochmal gelesen hatte und mir dann doch auch einiges bekannt vorkam. Mhm. Wie ich auch in den Rezensions- und Wendekreis gelesen hatte, dass das ja eigentlich auch eher eine Verfilmung der Romane wäre, als der Neil Baxter-Film das wäre. Und ich glaube, das kann man so fast unterschreiben, weil wie ich den Neil Baxter-Film in Erinnerung habe, der doch nochmal eine ganze Spur alberner ist, also sag ich mal positiv alberner ist, als es die Romane jetzt sind. Da kannst du gleich aber mehr noch zu sagen. Aber du hast was sehr Wichtiges gerade gesagt mit dieser Vermischung aus bundesdeutscher, auch schon nicht mehr 90er Jahre, wo der erste Band erschien, sondern eher so wirklich 70er Jahre Ruhrpott-Mief vermischt mit einer sehr abenteuerlichen Kriminalgeschichte, die hier eigentlich gar nicht reingehört, die aber auch gefühlt von Kapitel zu Kapitel ihre Vorzeichen und ihre Bedrohung ändert. Und am Ende bei einer Art von Ende herauszukommen.
Ja, also es ist wirklich, wenn wir gesagt haben, er macht das in so kleinen Häppchen, dann merkt man das auch. Ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Fortsetzungsroman, wie dieses Exquisite Corpse Roman bei den Surrealisten, wo dann jeder selber immer ein anderer weitermalt am selben Bild. Irgendwie fühlt sich das schon auch an, als wäre es von verschiedenen Schneiders geschrieben oder von einem Schneider, der mit großer Begeisterung verschiedene Register zieht. Ich finde, man merkt das schon in der Sprache, die reicht von so, sagen wir, bewusst gestellsten, gespreizten Sprachanflügen, in denen tatsächlich auch sehr stark darauf geachtet wird, dass ungewöhnliche Verben und Adjektive, ungewöhnliche Namen, ungewöhnliche Orte irgendwie aufgegriffen worden. Ich weiß, das wird jetzt nicht so naheliegend sein für die meisten, irgendwie an Peter Handke denken und dieses Gefühl, Sprache muss die ganze Zeit befragt werden irgendwie. Aber Register können auch heißen, wir fallen dann eben ganz ins Gossendeutsch Deutsche ins Vulgäre, in das Ficken und in das Poppen. Ich habe das Gefühl, Logik verschiebt sich die ganze Zeit. Also in jedem Kapitel passiert da plötzlich was ganz anderes oder in jedem Abschnitt. Oft sind es ja gar nicht Kapitel. Also man kann auf jeden Fall auch mühelos aus einer ganz normalen Situation plötzlich in einen Traum geraten, wo dem Kommissar beide Arme abgesprengt werden. Und ich finde, an dieser Sequenz sieht man auch die seltsamen, nicht logische Logikchronologie dieser Welt, weil er träumt davon, die Arme zu verlieren, kommt zurück ins Büro und alle wollen einen Arm antasten. Und dann kommt er am nächsten Tag, nachdem sich das rausstellt, das war ein Traum, wirklich ins Büro und alle wollen seine Drannen, also die noch existierenden Arme anfassen. Und diese Verschiebung von, okay, ein Element des Traums, die Leute wollen ihn berühren, bleibt auf komische Weise. Das ist etwas, das ich hier dauernd sehe, so eine Chronologie oder so eine Kausalität, die immer bestimmte Elemente so mitschleift, wie so eine Synkope in der Musik oder so, so kleine Verzögerungen aus den Träumen, aus den Abschweifungen, bleiben dann doch Elemente übrig. Das war für mich auf jeden Fall auch bemerkenswert.
Ja, ich glaube, diese Träume sind auch etwas, über das wir nochmal sprechen müssen. Denn etwas, was beide Romane ja an sich haben, sind ein Urlaub mit der Ehefrau. In dieser, also wo auch, sag ich mal, die Maskulinität der Figur des Kommissar Schneiders sehr in Frage gestellt wird. Denn beides Mal ist es so, dass seine Ehefrau sich so ganz Gerhard Polt-mäßig ein Rendezvous mit einem nicht ganz Latin-Lover, aber auf jeden Fall mit einem einheimischen Lover erträumt oder sogar tatsächlich stattfindet, weil der Mann nur vor dem Fernseher liegt oder nur an dem Strand liegt. Und das fand ich doch zumindest sehr, sehr spannend, dass es in beiden Romanen vorkam. Und wie du auch schon gesagt hast, auch irgendwie dafür eingesetzt wird, um diese sehr maskuline Figur wieder zu erden, wie allgemein mir diese Beziehung zwischen Kommissar Schneider und seiner Frau auch wieder sehr, sehr ruhepöttlerisch vorkam. Denn man kennt da ja auch das Klischee, dass es eben die Männer mit der harten Schnauze sind, aber eigentlich haben die Frauen eben zu Hause die sogenannte Hose an und hauen dir die Hand weg, wenn du schon mal eine Frikadelle aus der Pfanne stibitzen möchtest oder so. Ich hab sehr viel Frank-Rosen-Kurzgeschichten gelesen als Jugendlicher. Und dieses Ruhrpott-Bild, was hier so unterschwellig durchstand, das kam mir doch sehr, sehr bekannt vor. Also ich glaube tatsächlich, eine Liebe zu dieser Subkultur ist tatsächlich da bei Schneider. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so weit weg von der Realität.
Ja. Als jemand, der Verwandte in Gelsenkirchen hat, der selbst aus Köln kommt und auch neben dem Ehepaar Detlef und Marianne gelebt hat, die ihren Hochzeitstag in der Pommesbude gefeiert haben, in der wir dann mit der Familie waren, kommt mir schon auch sehr vieles vertraut und sehr vieles sehr lebendig vor. Und das sind vielleicht auch die Sachen, die beobachtet sind. Ich finde ihn sonst als Parodisten ehrlich gesagt nicht so super stark. Also es gibt in beiden Büchern, die wir jetzt gelesen haben, eine Gameshow-Parodie oder zumindest das Fernsehen flackert einmal kurz auf. Das Fernsehen sowieso auch immer so ein bisschen Feindbild, habe ich das Gefühl, bei Helge Schneider. Und das, was da dann einem an willkürlicher Gameshow geboten wird, das finde ich nie so richtig überzeugend. Aber ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast. Also diese Angreifbarkeit dieser hypervirilen Männlichkeit ist auf jeden Fall auch immer ein Element. Also wir haben auf jeden Fall auch unsere Arthur Schnitzler Traumnovellen-Momente oder unsere Eiswald-Schatten-Modelle, in dem dann irgendwie diese Unsicherheit da ist, ob dann nicht doch die Ehefrau irgendwie den Fischer irgendwo verführt hat hinter der Düne oder so. Also so sicher, so stark, so in sich ruhend, wie das behauptet wird, ist diese Helge Schneider, ist diese Kommissar Schneider-Figur dann eben doch nicht. Und es gibt ja auch immer wieder Elemente, so er wird immer wieder verletzt und gerade im zweiten Buch stirbt er ja auch viermal, fünfmal irgendwie. Also das ist ja auf jeden Fall auch eine Art von Schleifenlogik, wo man immer wieder aus so Situationen herauskommt und es wird immer wieder so zurückgesetzt. Also Chronologie wird nicht nur unterbrochen, sondern so bewusst so konterkariert. Also wir haben das Gefühl, ab und zu wird so Sitcom-mäßig oder so der Reboot-Button gedrückt, damit wir wieder beim Status quo sind.
Allgemein ist ja auch eine sehr, sehr große Skepsis vor dem Erzählen an sich zu beobachten, beziehungsweise auf jeden Fall ein Erzähler, eine Erzählinstanz, die sich in dieser Rolle nicht wohlfühlt. Ja. Und wie du schon gesagt hast, entweder Sachen zurücksetzt, wenn man das Gefühl hat, hier ist gerade irgendwas aus dem Ruder gelaufen oder es ist zu spannend geworden oder vielleicht der Plot hat sich zu sehr auf einer nachvollziehbaren Ebene bewegt, oder man zweifelt auch das an, was passiert ist und sagt Dinge wie, ja, sie sind am Telefon, aber man kann nicht verstehen, was das Gegenüber sagt. Oder sie sitzen in der Business Class, was auch immer das heißen mag. Und ich glaube, das sind die Momente, wo diese Romane mir wirklich toll gefallen haben, wenn Schneider durch so einen Halbsatz eine ganz neue Welt im Kopf aufmacht. Weil, weißt du, wie lange ich über diesen Satz, sie sitzen in der Business Class, was auch immer das heißen mag, nachgedacht habe? Also wirklich viel zu lange.
Und er hat viele von solchen Sätzen. Einmal schreibt er holt Wicken oder so. Ja, holt er sie jetzt oder nicht? Holt er was anderes? Es wird immer so angedeutet, ja, es könnte eigentlich auch was anderes passieren. Der Erzähler weiß es eigentlich auch nicht genau. Wer auch immer diese Erzählinstanz ist, ist so ein bisschen schludrig und unsicher. Und ich finde, so manches davon kenne ich in einer anderen Form aus dem Hardboiled-Roman. Zum Beispiel Detektive, ich meine, du kennst es von Chandler bestimmt auch, werden ja auch sehr regelmäßig ohnmächtig und sind dann plötzlich ganz woanders. Und das ist ja auch etwas, das hier passiert, dass plötzlich man in die Schwärze entschwebt und dann passiert doch irgendwie was ganz anderes. Und ich finde, so eine Unschärfenrelation der Dinge, das ist hier irgendwie ganz wichtig, dass man immer das Gefühl hat, so, ja, wenn das jetzt gerade nicht weiterführt, passiert auch was anderes. Und wenn das eine parodistische Ebene hat, dann parodiert es vielleicht den Groschenroman, die Kolportage, den Episodenroman, wo dann manchmal irgendwie doch was zurückgenommen werden muss, weil man sich so selber in eine Ecke geschrieben hat oder so. Also es geht oft darum, der Erzählung zu entkommen. Zum Beispiel einmal ist der Kommissar Schneider gefangen und dann steht da, es ist Surrealismus, doch der Kommissar macht jetzt das einzig Richtige, er wird absurd, er verwandelt sich in ein geometrisches Dreieck, aus dem Raum macht er einen Kreis, dessen Schnittpunkt sich mit dem Dreieck treffen, nun ist er frei. Und so einfach ist es ja. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als die Deus Ex Machina, die wir irgendwie aus dem Theater oder aus dem Spannungsroman kennen, der nicht mehr weiter weiß. Nur, dass er davon halt eben so sehr absurde, sehr spaßige Momente bastelt, die so ein bisschen sind wie bei Monty Pythons, wenn man dann einfach am Ende von einem Sketch sagt, and now for something completely different, weil man denkt so, nee, wir haben jetzt das Wesentliche eigentlich auch erzählt. Also Helge Schneider bleibt nicht zu lange an einem Punkt, er will weiter.
Findest du, das trägt sich über jeweils 115 Seiten?
Es ist super kurz, aber nein. Ich muss sagen, es hat mich irgendwann auch immer so ein bisschen frustriert und ich bin ehrlich, an diesen doch zwei sehr kurzen Romanen, die dann auch noch ganzseitige Illustrationen haben, habe ich länger gelesen, als ich das erwartet habe, weil ich auch immer wieder so, man liest sich daran so ein bisschen satt. Ich habe das manchmal bei Humoristen. Also wenn ich zwei Texte von Max Gold gelesen habe, dann ist mir so ein bisschen schlecht, dann habe ich genug. Und bei Helge Schneider bin ich auch schnell satt. Also das, so wie er das häppchenweise schreibt, muss ich das auch häppchenweise lesen, ehrlich gesagt.
Ich glaube nämlich auch, man muss das sollte das vor allem häppchenweise konsumieren und sich am besten auch gegenseitig vorlesen. Denn mir ging es jetzt gerade wieder so, wenn wir uns im Vorgespräch oder hier im Podcast Sätze vorlesen, dann hat das deutlich mehr Unterhaltungswert, als wenn man das alleine tut. Es bringt uns natürlich aber auch, sage ich mal, vor diese Kern-Helge-Schneider-Frage, bei dem ich das Gefühl habe, jede Rezeption irgendwann landet, muss das denn lustig sein? Also, ja. Wo kommt das her, dass ich der Meinung bin, bloß weil Helge Schneider draufsteht, muss ich das Komische daran auch mit einem Lachen gutieren? Und ich kann es nicht auf der Ästhetik belassen, die ja durchaus als komisch erkennbar ist. Ich gebe dir aber auch recht, ich habe es ja beim ersten Mal auch eher etwas, nicht ganz achselzuckend gelesen, aber eher intellektuell als emotional befriedigt. Und ich weiß nicht mal, was intellektuell hier bedeuten soll in diesem Kontext.
Völlig legitim. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie manche Jazz hören. Wenn man das ohne, sagen wir, Kennerschaft oder Interesse, eins von beidem muss da sein, liest, hört, dann denkt man manchmal einfach, das ist eine Textur und hier passiert die ganze Zeit irgendwas, aber es verschmilzt zu seinem großen Ganzen. Und ich glaube, das kann einem bei Helge Schneider auch sehr schnell passieren, dass man das jetzt so liest und es fühlt sich einfach wie so ein großer Wulst an. Alles verschmilzt und es etabliert sich sehr wenig Eigenes, es kristallisiert sich hier sehr wenig Eigenes heraus. Was du gerade über den Humor gesagt hast, da passt dieser Satz, wo er meinte, die meisten Kritiker meinen, ich mache Nonsens, aber das ist genau das falsche Wort dafür. Wenn ich behaupte, Quatsch zu machen, dann meine ich Spaß und Spaß bedeutet eben auch Ernst. Und ich glaube schon, dass ein Teil davon auch der Schmerz, der Irritation, der Schmerz des Anderen, des Fremden, des sich ewig Verschiebenden irgendwie ist. Also er will einem, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Nerven gehen. Er will einem auch so ein bisschen den Schmerz der Unsicherheit, der in manche Kunst eingeschrieben ist, spüren lassen. Also ich glaube, man soll auch manchmal vor Helge Schneiders Werken sitzen und denken, was passiert hier gerade? Irgendwie fehlt mir hier der Bezugspunkt, der Orientierungspunkt. Aber also ich muss schon auch sagen, so, das macht nicht jede Passage brillant.
Genau, es fiel mir auf jeden Fall bei den Filmen einfacher, irgendeine, also eine Art von Intention zu erkennen und auch mehr da dran zu bleiben. Also so jetzt den Wendekreis der Eidechse habe ich als Teenager geguckt, fand das alles ganz nett. Also es gibt im Wendekreis auch wirklich sehr viele offensichtliche Passagen, die mich damals zum Lachen gebracht haben. Also die Interviewstühle sind grandios und Tante Trudi aus Amerika hat mir immer so ein Kichern abgerungen. Aber jetzt, wo man sich irgendwie auch ein bisschen mehr, sag ich mal, im italienischen, europäischen Genre-Kino auskennt, Erzählweisen davon kennt und erst begreift, wie gut und wie interessant Helge Schneider da seine Mise-en-Scène geschaffen hat. Also wie Mülheim an der Ruhr irgendwie gleichzeitig Rom in den 70ern ist und manchmal an der spanischen Küste liegt, manchmal aber eben auch einfach Mülheim an der Ruhr ist.
Mhm.
Das hat mir schon ganz schön viel Respekt abgerungen und ich glaube, so eine offensichtliche, da kommen wir zu seine Idee der Textur zurück, so eine offensichtliche Fixtur. So eine offensichtliche Textur fehlte mir in den beiden Romanen.
Total. Ich glaube, das, was du gesagt hast über das Anhören einer Vorlesung dieses Buchs, wo dann Helge Schneider vor Ort ist, das weist uns schon auf etwas hin. Ich möchte mal die These aufstellen. Bei aller Qualitäten, die sie haben, sind die Romane irgendwie Mängelwesen, weil sie zu wenig Helge und seinen Körper haben. In den Büchern fehlt das, was der Film hat, nämlich er, der präsent ist, der sein Gesicht bewegen kann, der seine Stimme nach oben und nach unten korrigiert kann. Und in dem Moment, in dem es von ihm vorgetragen wird, bekommt es wieder diese Körperlichkeit. Und ich habe schon das Gefühl, es fehlt irgendwie was. Es fühlt sich für mich so ein bisschen leer an, so ein bisschen, als würde irgendwie was wegfallen. Dieses Mängelwesen-Gefühl, das ließ sich nie ganz beseitigen. Und er hat dazu Zeichnungen. Ich finde, die sind ja
stimmt, das sollten wir auch noch sagen. In jedem Buch sind 17 Kugelschreiberzeichnungen dabei. Das steht auch dick auf dem Einband.
Ja, und die sind sehr minimalistisch. Das sind oft wirklich so gefühlt 4 Linien auf weißem Grund. Also das ist als würde man so japanische Wandschirme bemalen oder so. Es ist auf jeden Fall sehr reduziert. Und die geben nur so ganz grobe, abstrakte Gefühle für, hier ist ein Hund, hier ist ein Walfisch, hier ist irgendwie der Kommissar Schneider in seinem Sportwagen. Und ich finde aber, sie passen schon zu dem, was in dem Buch ist, weil auch diese Figuren, die dort sind, sind ja keine Figuren, sondern sind so einzelne Striche in der Leere. Und das sollen sie auch sein, aber es fällt mir schon auch schwer, da so irgendwie einen Bezug aufzubauen. Also, was du beschrieben hast mit, es ist, so komisch es klingen mag, schon eine sehr intellektuelle, eine sehr vergeistigte Erfahrung, das deckt sich schon sehr mit dem, was ich erlebt habe. Also ich musste aus irgendeinem Grund, Michel Steinbeck hat den Roman Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch geschrieben, der auch die ganze Zeit sich verwandelt, der die ganze Zeit so einen Moment der Mutation und der Verschiebung anbietet. Und da habe ich auf ähnliche Weise das Gefühl gehabt, ja, aber ihr braucht irgendeine Form von Basis, mit der ich arbeiten kann. Sonst fühlt sich Improvisation irgendwie eher wie Beliebigkeit an. Also hier ist für mich schon auch ein bisschen viel leere Seite und ein bisschen zu wenig Zeichnung manchmal. Also ich weiß nicht, ob das eine unfaire Forderung ist, aber ich kann nicht sagen, dass es mich immer besonders interessiert oder vergnügt hat auf dieser Ebene.
Es könnte vielleicht aber auch wirklich an einen bestimmten historischen Moment geknüpft sein, weil alles, was ich so aus den 90ern gelesen habe an Rezeption oder an Leuten, die sich jetzt zurückerinnern, wie sie das als Kinder oder als Jugendliche in den 90ern gelesen haben, ist ja sehr, sehr positiv.
Mhm. Also vielleicht ja gut, es gab sehr wütende Rezensionen aus der Zeit. Ich habe eine Spiegelrezension gefunden, die auch echt, wo man dachte, okay, also
genau,
ja, Helge Schneider halt die Fresse, war so eigentlich die Überschrift.
Genau, und ich habe so das Gefühl, vielleicht ist der große Genuss an diesem Roman auch wirklich daran geknüpft, dass man Helge Schneider erst auch 1993, 94 so richtig entdeckt und damals Leute auch mit diesem, Anführungszeichen, Nonsens noch so wirklich schocken kann und Schneider heutzutage doch auch ja eher, ich will nicht sagen archiviert ist, aber schon Teil einer erkannten hochkulturellen Szene ist.
Also es gibt irgendeine Form von Kanonbegriff irgendwie, oder?
Ja,
also ich meine, ich würde sagen, er hat sich insofern kanonisiert, dass es verschiedene Konsumenten für ihn gibt, oder? Einen vermeintlich Naiven und einen, der, und ich glaube, dieser Satz fällt oft bei Helge Schneider, er ist ja eigentlich so ein talentierter Musiker. Und ich glaube, das überträgt sich auf allen. Man ist sich mittlerweile einig, hinter dem Universaldilettantismus steckt auch verborgen eine gewisse Könnerschaft.
Auf jeden Fall, das ist in der Musik sicherlich einfacher zu erkennen als beim Geschriebenen oder beim Gefilmten. Beim Gefilmten hat es natürlich häufig den Vorteil gehabt, dass er sich andere Leute zur Seite gestellt hat, wie ein Christoph Schlingensief oder sowas, die diese, sage ich mal, Dilettantismus-Ästhetik dann noch mal etwas besser beherrscht haben oder einfach schon länger verfeinert haben.
Mhm.
Obwohl es ja lustigerweise auch über die kritisch am besten rezipierten Filme sind, die Helge nicht mag. Also die Helge selber nicht mag.
Ja, Hasenbein ist ja kein Fan von Praxis Dr. Hasenbein. Genau. Da ist er sehr skeptisch.
Und bei Hasenbein hatte ich das Gefühl, das war der Moment, wo die Kritik gesagt hat, ah, okay, jetzt verstehen wir, was du machst. Mhm. So, also das ist ja wirklich nur noch Verweigerung. Ich mag den Film sehr. Ruck, ruck, ich bin der tolle Taubenmensch. Ich warte immer noch auf die Premiere dieses Filmes. Vom großen Tortellini. Das ist ein Gag.
Ja, gut, das Kunstfilmbild da drin, das ist auf jeden Fall diskutabel. Ich finde das auch einen sehr schönen Film. Gerade diese sehr künstliche Welt, diese Stadt, das karge Loch heißt es ja. Und dort auch ganz wichtig als Thema auf jeden Fall so Fehlleistungen, Verschieben, die durch Nichtwissen entstehen. Also hier im Roman hat man das ja auch dauernd, oder? Und ich finde ganz interessant, wie es dann manchmal so der Verweis, die Referenz, die Beschreibung falsch geht. Also zum Beispiel erinnert an ein Gemälde von Heinrich Mann. Wahrscheinlich ist nicht tatsächlich der Autor Heinrich Mann gemeint. Und an anderer Stelle ist es dann auf einmal ungewöhnlich präzise, als er zur Leiche wird. Nieselregen mischt die Farben zu einem einzigartigen Gemälde. Nolde. Einfach nur Nolde, der tatsächliche Maler. Und wenn man dann sich ein Bild anguckt von Emil Nolde, dann versteht man auf jeden Fall, wie das gemeint ist in diesem Moment. Und man kann irgendwie daran was ableiten. Was ist das denn hier für eine Verweisstruktur, wenn da manchmal dann auf einmal irgendwie Beethoven auftaucht, aber dann Zombie ist, wenn auf Nolde verwiesen wird? Also es ist da doch irgendwo darunter noch so ein intellektueller Referenzrahmen, oder ist das einfach nur so ein Spielball? Also gebraucht er diese Sachen zu irgendwas Bestimmtem oder sind sie zufällig ausgewählt?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, denn ich muss natürlich auch an das Gemälde von Heinrich Mann und von Nolde denken, denn es hat mich an einen anderen großen Roman erinnert, der im Jahre 1994 bis 1995 in Deutschland herausgekommen ist. Wir sind bei gelesen, natürlich wird Christian Krachts Faserland mindestens einmal in der Episode.
Wer die Bingo-Karte wieder vor sich liegen hat mit Christian Krach, darf für heute abhaken. Herzlichen Glückwunsch.
Wird Finn auch noch postdigital sagen? Wird er es noch sagen? Das erfahren Sie nach der Werbepause. Nein, Kracht bedient sich in Faserland ja, sage ich mal, einer ähnlichen Verweisstruktur wie Schneider, aber eine offensichtlichere. Da stimmt das meiste einfach nicht. Und wir können sagen, das, was nicht stimmt, ist so, weil unsere Hauptfigur da wahrscheinlich Dinge durcheinander bekommen hat oder einfach gar nicht erst weiß. Da gibt es ja auch zum Beispiel eine Passage, in der es heißt, dieses Mädchen sieht aus wie ein Bild von Walter von der Vogelweide. Das ist halt irgendwie noch eine, sag ich mal, einfacher zu dechiffrierende Referenz, weil wir einfach wissen, Walter von der Vogelweide hat nicht gemalt. Da hat also Erzähler irgendwas durcheinander bekommen. Das Ganze gebiert sich als Popliteratur. Das heißt, es funktioniert auf der Humorebene auf zwei verschiedenen Ebenen. Entweder ist es eine Parodie von Popliteratur an sich, weil bei Pop der Verweis eigentlich stimmen muss und auch zum großen Ganzen führen muss. Das ist hier nicht der Fall. Oder ich kann mich als Leser, als Leserin über andere Leser und Leserinnen lustig machen, die das jetzt für eine wahre Information genommen haben, weil es muss ja stimmen, weil es ist ja Teil eines Popromanes. Und wenn der Erzähler bei Soloalbum sagt, dass Oasis besser als Blur sind, dann hat er ja auch recht, zum Beispiel. Oder in dieser Diägese recht. Bei Schneider ist es irgendwie komplizierter. Weil auf der einen Seite lacht man darüber, dass die Referenzen falsch sind, wie du schon gesagt hast. Auf der anderen Seite sind sie dann aber auch wieder so gut, dass sie erst durch Kenntnis der Referenz einen Rahmen schaffen. Ich glaube, das sind dann eben diese Punkte, die dafür helfen, ihn tatsächlich zu kanonisieren. Weil man zumindest sagen kann, hier steckt eine Art von Strategie dahinter. Und Teil der Strategie ist sicherlich auch, dass sie nie ganz aufgeht.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn man irgendwie auch eine Kanonisierung hat, dann hat die auch immer mit Verweigerung zu tun. Georg Seeselen hat ihn einen Verweigerungskomiker genannt. Und die Idee, dass diese Referenzrahmen, diese Bildungshuberei, die manchmal in die Literatur Einzug findet, also wir kennen ja diese Romane, die vielleicht überrecherchiert sind, die dann irgendwann nur noch mit Wissen prahlen können und die sagen, hey, eigentlich geht es hier fast ins Essayistische irgendwie. Ich habe das Gefühl, da spottet der auch drüber. Aber es gibt, glaube ich, hier selten besonders klar klares Objekt, sondern wenn er gegen irgendwas austeilt, dann gegen Sinnzusammenhänge, dann gegen die Behauptung, ein Roman hat so und so zu sein. Also wenn er Genre nimmt, dann braucht er das Genre, um zu sagen, nein, ich entferne mich so weit wie möglich dazu. Also er guckt sich Korsette an und spottet dann über ihre Enge. Und deshalb kommt er ihnen überhaupt erst nahe. Ich glaube, für was anderes braucht er Genre eigentlich gar nicht, außer vielleicht aus einem Grundinteresse. Also ich meine, er fährt ja nun selber auch gerne Sportwagen. Er hat 6 Kinder. Also das ist etwas, das ich mir bei Kommissar Schneider, der den Juni auch ganz gern poppt, wie meistens gesagt wird, auch vorstellen. Das Interessante ist aber doch, würde ich schon auch meist sagen, wie die Sprache in die Enge läuft oder welche Synästhesien, welche Unfälle sie irgendwie darstellt, wie das Register plötzlich wechselt, wie da Verschiebungen stattfinden, die dann plötzlich den Sinn entstellen, aber dann neuen herstellen. Also ich muss einen Satz, der mir geblieben ist, sind zum Beispiel nur Fickgeräusche sind zu erkennen. Und dann war ich so, verwandelt sich die Welt hier gerade in Materie? Sehen wir hier Geräusche oder ist das vielleicht so comic-mäßig gemeint? Zeichnet er da halt mit Worten irgendwie? Also das war auf jeden Fall schon immer mein Gefühl, wenn es irgendwas gibt, dann ist es die Frage, wie sehr kann Schreiben zu Musik werden, wie musikalisch, vielleicht auch so eine Art von Synästhetik irgendwie, wie sehr kann ich eben diese Dinge miteinander verknüpfen? Er sagt in einem Roman, Schreiben ist nicht so imaginär wie Klavierspielen, Musik ist eine richtige Kunst, die ist so himmlisch und Schreiben ist mehr auf der Erde. Und dann gibt es aber in diesem Roman doch die Tendenz, die Hoffnung, vielleicht durch Willkür, durch Sprunghaftigkeit, durch eine bestimmte Art von Rhythmik, doch in die Nähe von Musik zu kommen, oder? Also es ist auf jeden Fall Prosa, die sich nach dem Lyrischen zumindest ausstreckt, so trivial es klingen mag die meiste Zeit.
Ja, es ist dann für meinen Geschmack aber doch noch ein bisschen zu konventionell an den meisten Punkten.
Ja.
Also da würde ich mir dann wirklich eher, und jetzt könnt ihr das Wort von eurer Bingo-Karte streichen, Freunde, eher moderne bis zu, sag ich mal, postdigitale Lyrikentwürfe wünschen, die tatsächlich wirklich Sinnzusammenhänge komplett auflösen oder wirklich auf eine reine Soundebene gehen oder sogar sagen, die Lyrik funktioniert nur, wenn du den beiliegenden QR-Code hast und eine Website damit benutzt. Es steht halt so spannend zwischen den Stühlen und ich habe das Gefühl, diese Romane sind vor allem Teil einer Historizität, die mal ihren Platz hatten, wo sie richtig gut reingepasst haben und jetzt so ein bisschen entrückt wirken. Es wäre sicherlich spannend zu gucken, wie ein 00-Schneider-Roman aus dem Jahre 2023 operiert. Also, ob das dann immer noch dasselbe ist wie hier oder ob er sich da, sag ich mal, neuen Techniken vornimmt. Weil eine Titanic aus den 70ern natürlich auch anders funktioniert als eine Titanic aus dem Jahre 2026.
Total, klar.
Also das Magazin hier nicht das Stich des Schiffs.
Ja, vielleicht auch mal irgendwann ein bisschen interessanter und mutiger gewesen. Darüber kann man sich ja streiten. Ja, also ich würde auch sagen, so richtig poetisch wird es da nicht. Es ist eher so was Kindliches. Oder es ist vielleicht auch so Art Brüt, so Outsider-Art. Man hat das Gefühl, es ist oft sehr, sehr roh und ungeschliffen. Und es gefällt sich auch darin, halt irgendwie Fehler stehen zu lassen irgendwie.
Das darf dann aber eigentlich nicht im Kiwi-Verlag erscheinen, um so richtig Outsider-Art zu sein.
Das stimmt wohl, also, Wo sollte es erscheinen für Outsider-Art? Wo kommt das raus? Tippt das jemand dann so in AO3 oder sowas oder in eine von diesen Verlagsplattformen?
Ich würde sagen, in Verbrecherverlag oder in so einem anderen Kleinstverlag. Aber das ist natürlich auch eine sehr bonierte Diskussion, die man hier gerade macht. Ich glaube einfach, Helge Schneider ist zu kanonisiert mittlerweile, um diese Romane noch so richtig skandalös oder so richtig, richtig genial zu finden.
Ja, ja. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, was es an Schockwirkung hatte oder Irritation, ist jetzt über die Jahre, du hattest das schon angedeutet, durch, sagen wir, die Kanonisierung des Künstlers Helge Schneider so ein bisschen aufgefressen worden. Ich finde, es fühlt sich jetzt selten so besonders revolutionär oder so supermutig an und man hat auch das Gefühl, allgemein vielleicht über das Werk hinweg, Improvisation ist ja immer irgendwie auch eine Behauptung, oder? Improvisation ist die Behauptung, es kann überall hingehen und trotzdem gibt es einen gewissen Rahmen, so gewisse Fixpunkte. So, weißt du, ich kenne das vor allen Dingen auch zum Beispiel aus dem Freestyle-Rap, wo man das Gefühl hat, die meisten Leute fangen dann mit immer wieder dem gleichen Satz eben ihre neue Passage an. So, ob man dann am Anfang immer Ayo sagt oder so im Battle-Rap vielleicht so jedes Mal halt die Schnauze und dann zum eigentlichen gerappten Teil kommt, habe ich das Gefühl, es dreht sich bei ihm schon viel um Tierverweise, es geht ganz viel um Essen, also wenn dann irgendwie Bonbons, Leberwurst oder so entsteht. Also es gibt schon so bestimmte Fixpunkte, zu denen es ihn immer hinzieht und da, ich muss sagen, das ist so ein bisschen wie die Beat-Poeten oder so Jack Kerouac oder so, die ja auch ganz viel so Techniken und sprunghafte Bezüge zur Musik und Rückverweise auf Surrealismus und Dadaismus auf irgendeiner Ebene auch hatten, aber vielleicht nie so frei waren, egal wie viel Drogen sie genommen haben, wie sie das vielleicht dachten. Und ich finde theoretisch irgendwie schön, dass sie auch so ein bisschen Struktur oder so ein bisschen so Ordnung im Schreiben ist. Schneider sagt, er schreibt immer eine Seite am Stück während der Plattenaufnahmen und so, und man kann sich richtig vorstellen, wie das so mit der Musikalität verschmelzen soll, aber ich finde, wenn man jetzt so zwei Bücher am Stück liest, dann hat man auch das Gefühl, man hat die meisten Tricks und die meisten Methoden auch so ein bisschen erkannt. Und wenn man weiterguckt, es gibt dann auch Sachen, die verwandeln sich dann tatsächlich in Lyrik. Da gibt's dann Gedichteinbindungen und sowas. Und da sieht man auch, also diese Sehnsucht nach dem Formsprengen bleibt bestehen. Aber es fühlt sich jetzt, wenn man das heute liest, nie so aufregend, wie man das vielleicht sich wünschen würde.
Ja, ich habe so das Gefühl, es ist eine Zeit im deutschen Humor, wo auch viele andere Schriftsteller versuchen, so die Form des Buches, also jetzt die 90er, die 90er bis Anfang der 2000er, so ein bisschen die Form des Buches auch aufzuweichen und auch so ein bisschen die Form von, sag ich mal, tradierten deutschen Genres aufzuweichen. Heinz Strunk würde mir da halt irgendwie auch noch in den Sinn kommen, der zumindest in seinen ersten drei vor allem autofiktionalen geprägten Romanen auch sehr viel mit Träumen arbeitet und mit komischen Gedichten und Lyrikeinwürfen.
Ja. Und der ja auch Helge Schneider sehr explizit als Vorbild nennt. Also es gibt sogar, glaube ich, einen Text oder einen Artikel, wo er sagt, Karl Lagerfeld, Rocco Schamoni und Helge Schneider wären seine drei wichtigsten Vorbilder. Und ich finde, das merkt man bei ihm auf jeden Fall auch. Also man merkt, wo die Überschneidungen existieren.
Es fühlt sich vielleicht am Ende alles ein bisschen kongruenter an, weil es so bei einem Oberthema bleibt oder weil die Ergüsse wirklich in einer Figur verhaftet sind und man immer weiß, wenn es jetzt zur Lyrik wird, dann ist es, weil eben Heinser jetzt wieder allein in seinem Haus sitzt und sich vorstellt, wie es ist, wenn es Motorradgottesdienste gäbe. Da ist sicherlich dann das Spannende bei Helge, dass es eben alles so unvermittelbar ist und dass da eben das gewisse Fragezeichen herrscht.
Aber das ist doch eigentlich schon auch ein ganz gutes Fazit, oder? Also es sind nicht so viele Fragezeichen, wie das manchmal behauptet wird, aber ich glaube, es bleibt auch immer ein Grundteil bei Helge Schneider, der, finde ich, sehr enigmatisch, sehr schwer greifbar ist. Und ich glaube, davon geht auch ein großer Teil seiner Faszination aus, dass er bei allem, was wir hier jetzt zum Beispiel anbieten können, nie so besonders deutlich auserzählt ist, sondern ich glaube, es bleibt so eine grundsätzliche Fremdheit, so eine grundsätzliche Opazität bei Helge Schneider, und die ist für mich schon das, was mich am meisten interessiert. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich sofort die beiden restlichen Romane, die ich hier noch stehen habe, lesen werde, sondern das werde ich bei Gelegenheit dann eben, wenn ich da wieder Lust drauf habe, in kleinen Portionen mir beiführen.
Nächste Woche wird es auf jeden Fall etwas konventioneller, denn wir reden über eines der Bücher des Jahres 2025. Wir holen ein bisschen nach auf unserem TBR-Stapel. Ich bin ja jetzt auch so richtig drin in der Goodreads-Lingo und in der Goodreads-Community.
To be read, richtig?
Genau, du hast es erkannt. Wir reden über Lazar, den Roman von Nelio Biedermann, der letztes Jahr für einigen Wirbel vor allem in der deutschen Presse gesorgt hat. Und wir klären die Frage, ist es des Neubuddenbrooks oder nicht? Ich freue mich.
Gut, das ist auf jeden Fall eine Frage, die bestimmt auch irgendwer in den Raum gestellt hat. Sie hätte sich mir jetzt nicht aufgedrängt, nur weil es um Familien geht, muss das ja nicht alles die Buddenbrook sein. Aber ich verstehe, was gemeint ist.
Erzähl das dem deutschen Feuilleton. Also
liebes deutsches Feuilleton, man muss nicht alles die Buddenbrooks nehmen, was hier und da Mitglieder derselben Familie vielleicht auch über Generationen hinweg zeigt, denn davon gibt es ja sehr viele und die sind nicht alle Thomas Mann. Aber gut, wem sage ich das? Finn, ich freue mich und es hat auch heute wieder Spaß gemacht, mit dir über Helge Schneider zu reden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.